Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der lutherische Pastor und der Prediger der Baptistengemeinde waren gute Freunde. Als sie von einer gemeinsam besuchten Veranstaltung nach Hause gingen, begann es leicht zu regnen. Der Lutheraner spannt seinen Schirm auf und sagt in Anspielung auf die baptistische Taufpraxis: Ihr Baptisten habt ja keine Angst vor dem Wasser. Aber vor der Besprengung, antwortete dieser schlagfertig und suchte Schutz unter dem lutherischen Regenschirm. Ja, das könnte schon ein Problemfeld sein. Wie viel Wasser braucht man denn zur Taufe? Ganz untertauchen wie die Baptisten? Oder reicht das Besprengtwerden in Form der Kindertaufe? Also das alles schwingt mit, wenn wir heute Abend darüber nachdenken, getauft und was dann? So humorvoll wie diese beiden Freunde lassen sich die unterschiedlichen Positionen bei Tauffragen leider nicht klären. Taufe ist immer ein heißes Eisen gewesen. Und es gab immer schon die unterschiedlichen Positionen dazu. Taufe ist ein sogenanntes Problembündel, ein theologisches Streitobjekt. Nur frage ich mich, ob dazu Gott die Taufe eingesetzt hat, dass wir uns darüber streiten und dass wir uns darüber in die Haare bekommen. Ist Taufe nicht eher ein geistliches Geschenk, von dem wir profitieren? Also, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann merkt man auf einmal, wie tief und weit das Gewässer der Taufe ist. Lasst uns versuchen, ein wenig diese Tiefen auszuloten. Ich nenne uns mal die Problemfelder, die sich um Taufe herum ranken. Da gibt es einmal die sogenannte Taufwiedergeburtslehre. Papst Eugen IV. Nannte im Jahr 1493 die Taufe die Tür zum geistlichen Leben. Und dann ging er noch einen Schritt weiter und bezeichnete die Taufe als völlig ausreichendes Heilsmittel. Merkt ihr, welche Tür hier bereits 1400 noch was aufgestoßen wurde? Die Taufe ist ein völlig ausreichendes Heilsmittel zur Rettung. Und das klingt heute noch nach in dieser Tauf-Wiedergeburtslehre. Die Taufe wird zur Tür zum Himmel, die Eintrittskarte in den Himmel. Die katholische Kirche und auch in der evangelischen Kirche wird diese Tauf-Wiedergeburtslehre zum Teil vertreten. Da liest man, die Taufe ist das Sakrament, das den Menschen von der Erbschuld, wir hatten davon gesprochen, und der persönlichen Schuld befreit, das ihn in Christus und seiner Kirche eingliedert. Es ist also die Pforte zu neuem übernatürlichen Leben. Die Taufe ist heilsnotwendig. Die Taufe bewirkt die Nachlassung der Erbsünde, aller persönlichen Sünden sowie aller Sündenstrafe. Ferner die Mitteilung der heiligmachenden Gnade, die Eingliederung in Christus, die Zugehörigkeit zur Kirche. Merken wir, wie gefährlich das ist, wenn man den Leuten erklärt, wenn du getauft bist, dann sind dir alle deine Sünden vergeben. Wo bleibt denn der Heiland? Wo bleibt denn das Kreuz? Das wird einfach ausgeblendet. Und damit wird der Taufe eine Stellung zukommen lassen, die so nicht gedacht ist und die wir so auch nicht im Neuen Testament finden. In der Standortbestimmung unseres Landesverbandes zur Taufe heißt es dazu: Wir lehnen eine Lehre ab, die davon ausgeht, dass allein durch die Taufe schon alles geschehen sei, was einen Menschen zum Christen macht. Und das ist oft diese irreführende Theologie in der Kirche. Also du bist getauft und jetzt gehörst du einfach mit dazu. Und was du nun dann weiter aus deinem Leben machst, naja, der liebe Gott wird schon wieder zufrieden sein, hast ja deinen Taufschein. Ich tu mal etwas übertreiben. Aber wir wissen, ohne Glauben wird die Taufe keinen Menschen in den Himmel bringen. Ich denke, so klar muss man das sagen. Ohne Glaube wird die Taufe keinen Menschen in den Himmel bringen. Es gibt weitere Problemfelder. Also wie oft ist die Kindertaufe hinterfragt worden? Manche wollen uns erklären, die gilt überhaupt nicht, also damit kannst du nichts anfangen. Wir brauchen die Glaubenstaufe, so nennt man es dann, die Erwachsenentaufe. Natürlich waren die ersten Taufen in der Gemeinde damals Erwachsenentaufen. Aber ich denke, ich komme noch mal drauf, es waren auch Kinder dabei. Dann das Untertauchen oder Besprengen. Also wie viel Wasser ist nötig, damit die Taufe gültig ist. Und dann gibt es noch das Problemfeld der Wiedertaufe. Dass Menschen sagen, mit meiner eigenen Taufe als Kind kann ich nichts anfangen, also ich lasse mich nochmal untertauchen. Manche sehen Wiedertaufe nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern oftmals dann. Bei jeder Glaubenskrise möchten sie neu die Bestätigung durch die Taufe. Also das sind immer wieder Themen, die hier mit auftauchen. Ein kleiner Blick in die Geschichte. Die Taufproblematik begann bereits im Jahr 135 nach Christus. Also wenn man 30, 35 nach Christus sozusagen ansetzt, Jesu Tod, Kreuzigung und Auferstehung, die Gemeinde begann dann etwa 100 Jahre später, begann schon das Problem mit der Taufe. Es war ein gewisser Marzion, der in Rom lebte und 135 die Kirche reformieren wollte. Also wie gesagt, gut 100 Jahre später wollte dieser Marzion schon die Kirche reformieren und er hat behauptet, der Gott des Alten Testamentes sei nicht der Vater von Jesus Christus. Also wie frühzeitig schon immer wieder so Sonderlehren in die jungen Gemeinden hineingetragen wurden. Und er untersagt, die Ehe gründete eine eigene Kirche und in ihr entstand die Wiedertaufe. Also 135 ist es schon belegt nach Christus, dass in der Gemeinde Jesu auch Wiedertaufe ein Thema war. Die Kindertaufe wurde dann von Tertullian bekämpft, etwa so 150 bis 220, mit der Begründung, Kinder seien noch unschuldig und brauchten keine Taufe. Es gab nachweislich um diese Zeit bereits Kindertaufen. Aber er war dagegen. Oder der alte Kirchenvater Origenes, er berichtet, dass die Kindertaufe auf die Zeit der Apostel zurückgehe. Das sind so Zeugnisse aus der Kirchengeschichte. Noch einen ganz kleinen Blick in die sogenannte Täuferbewegung oder Wiedertäuferbewegung 1523. Sie entstand in Zürich während der Reformationszeit. Und auch die Wiedertäufer lehnten die Kindertaufe ab, weil sie sagten, die Kindertaufe ist keine Glaubenstaufe. Die kleinen Würscheln wissen ja gar nicht, worum es geht. Also wird die Kindertaufe abgelehnt. Und auf diesem Hintergrund von diesen Wiedertäufern während der Reformationszeit entstand dann dieser Artikel 9 von der Taufe, den die Väter im Augsburger Bekenntnis mit aufgenommen haben. Und hier ist dieser kurze Wortlaut von Artikel 9 von der Taufe. Von der Taufe wird gelehrt, dass sie notwendig ist und dass durch sie die Gnade angeboten wird. Man soll auch die Kinder taufen, die durch die Taufe Gott übergeben und von ihm angenommen werden. Deshalb werden die Wiedertäufer verworfen, die lehren, dass die Kindertaufe nicht recht sei. Ihr merkt alleine schon vom Umfang dieses Artikels, viel wird dazu nicht geschrieben. Die Täufer oder die Wiedertäufer bezogen ja ihre Lehre nicht aus der Bibel. Man kann das von der Kirchengeschichte her nachweisen. Sie hatten sozusagen eine innere Erleuchtung, eine Eingebung des Heiligen Geistes und darauf beriefen sie sich. Und deshalb entstand dann auch das sogenannte Täuferreich in Münster. Dort wurde übrigens auch Gewalt gepredigt, die Gütergemeinschaft und sogar die Vielehe erzwungen. Ich will damit nur sagen, mit solchen Sonderlehren, auch wenn sie manchmal sehr fromm daherkommen, sind oft Verführungen zusammen, gehen damit zusammen. Dass man also fälschlicherweise Dinge lehrt, die in der Bibel so nicht gelehrt werden. Wir haben heute wieder so eine ähnliche Position wie um 1530 im Raum der Kirche. Viele lehnen die Kindertaufe ab und sagen, die Kindertaufe ist ungültig, die Wiedertaufe wird vollzogen. Ich weiß nicht, ob das bei euch in eurer Region je das Thema gewesen ist, Wiedertaufe. Also ich weiß es bei uns aus dem Mülzengrund. In der näheren Umgebung von Chemnitz gab es immer wieder dieses Aufbrechen, diese Wiedertaufe. Hängt zum Teil auch mit den charismatischen Kreisen zusammen, die dort ihren Einfluss ausübten. Und dabei fällt in der Diskussion auf, wenn diese Fragen auftauchen über Taufe, Wiedertaufe, dann sind das nicht nur die Randsiedler, die diese Fragen stellen, sondern es sind oftmals unsere treuesten Mitarbeiter, die ihr Christsein und ihren Glauben ganz ernst nehmen wollen und in der Gefahr stehen, dabei über das Ziel hinauszuschießen. Andererseits waren es damals zur Abfassungszeit des Augsburger Bekenntnisses wie heute Menschen, die auch durch einen schwärmerischen Geist den Kirchenbegriff und auch die Sakramente gering achteten. Sie haben ihre eigenen Glaubenserfahrungen, ihre eigenen Geisterlebnisse dem Wort übergeordnet. Und das geht immer in die falsche Richtung. Sobald wir anfangen, unsere eigenen Erlebnisse, auch das, was wir als Eingebung des Heiligen Geistes halten, über das Wort zu stellen, dort kommen wir immer auf einen falschen Weg. In den Bekenntnisschriften werden diese Menschen einfach Wiedertäufer genannt. Verwunderlich ist, Philipp Melanchthon, der Verfasser des Augsburger Bekenntnisses, hat sich äußerst knapp, es sind 46 Wörter, dazu geäußert. Mehr Wörter hat er nicht verwendet. Und das hängt wohl damit zusammen, im Augsburger Bekenntnis soll keine neue Tauflehre entfaltet werden, sondern es ist ein Wort aus aktuellem Anlass. Es gab diesen aktuellen Anlass der Wiedertaufe. Während der Reformationszeit brach das auf. Und da hinein wird dann dieser Artikel 9 kurz und bündig verfasst. Es ist Hilfe in einer besonderen Situation. Und manchmal wünschte ich auch, dass solche kurzen, knackigen Worte und Artikel in unsere Zeit hinein formuliert werden, wo es so viel Unsicherheit gibt, wo es so viele Fragen gibt. Immer wieder auch die Klarheit von solchen Aussagen, kurz und bündig. Das ist also ein Stück diese Geschichte, die hinter dem Artikel 9 von der Taufe steckt. Ein drittes, der Begriff Taufen. Das griechische Wort für Taufen ist ja Baptizo. Und das bedeutet in der Tat schon Eintauchen und Untertauchen. Daher kommt ja auch der Begriff der Baptisten. Um 1600 hat sich diese Kirche, diese Freikirche in England gebildet, weil sie meinten, wir müssen also ganz untertauchen beim Taufen. Dieses Wort Baptizo wurde beim Färben in das Färbemittel, oder wenn Stoffe in das Färbemittel eingetaucht wurden, nannte man das Baptizo, eintauchen. Und dann kann man sich schon vor Augen halten, was mit einem Stück Stoff passiert, meinetwegen mit einem weißen Stück Stoff, wenn ich das in rote Farbe eindunke. Und wenn ich das rausziehe, ist es nicht mehr weiß. Es nimmt die Farbe an. Die Farbe von dem, wo es in das hineingetaucht wird. Und dieses Wort Baptizo bedeutet auch ein Schiff versenken oder Schiffbruch erleiden und untergehen. Manche Christen lassen ja nur das völlige Untertauchen als Taufe gelten. Nur dieses Besprengen dreimal bei einer Kindertaufe, das ist im Grunde in ihren Augen ungültig. Das ist unbiblisch. Zur Bedeutung von Besprengung nur mal so viel. Der Prophet Hesekiel verheißt für die messianische Zeit eine Reinigung durch das Besprengen mit Wasser. Hesekiel 36, kann man das nachlesen, 25 folgender. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Hier taucht übrigens das Wort auf, ich will reines Wasser über euch sprengen. Ist nicht die Rede vom Eintauchen. Es gibt eine Apostellehre, die sogenannte Didache, die ist 60 nach Christus entstanden, also ein sehr junges Schriftstück, wenn man so will, nach Gründung der Gemeinden. Und dort wird bereits geschrieben für die Taufe, sie soll möglichst in fließendem Wasser vollzogen werden oder durch ein dreimaliges Übergießen des Hauptes. Also bereits 60 nach Christus. Viele Gemeinden entstanden dann erst. Die Offenbarung war noch nicht mal geschrieben zu dieser Zeit. Da hatte man schon diesen Hinweis in dieser Apostellehre, möglichst fließendes Wasser, aber es würde auch ein dreimaliges Übergießen des Hauptes ausreichen. Und nach der Pfingstpredigt des Petrus lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Wie werden denn diese Menschen in Jerusalem getauft worden sein? Fließendes Wasser, in Fluss mit Untertauchen oder viele Ausleger gehen von der Besprengung aus, dass wirklich die Menschen mit Wasser besprengt wurden. Also das sind alles die Fragen, die hier auftauchen. Erst im 4. Jahrhundert nach Christus finden sich bei den Auslegern des Neuen Testamentes die Behauptung, dass die christliche Taufe nur durch Untertauchen vollzogen werden soll. Nur durch Untertauchen. Alles andere wurde ausgeschlossen. Also das ist immer wieder so, diese Problematik, Untertauchen oder Besprengen. Nun frage ich mich, lohnt sich wirklich darüber zu streiten? Ist Gott auf eine bestimmte Wassermenge angewiesen, um handeln zu können an uns Menschen? Ich glaube nicht. Wir fragen einmal weiter, was ist denn nun die Taufe? Allein der Artikel 9 des Augsburger Bekenntnisses gibt keine umfassende Antwort auf diese Frage. Dort wird lediglich gesagt, dass sie notwendig ist und dass durch sie Gnade angeboten wird. Sie ist notwendig und es wird Gnade angeboten. Der Grund dafür, dass es eine christliche Taufe gibt, ist das Sterben Jesu am Kreuz. Denn in der Taufe wird der Mensch unter das Kreuz oder mit dem Kreuzeszeichen gesegnet. Er wird unter das Kreuz Jesu gelegt. Er wird Jesus, dem Herrn, dem Erlöser der Welt, übergeben. Also es ist eine Handlung von einer tiefen Bedeutung. Und noch einmal, wenn also in der christlichen Taufe der Täufling das Kreuzeszeichen empfängt, mit den Worten, nimm hin das Zeichen des Heiligen Kreuzes an deiner Stirn und an deiner Brust, dann ist dieses Kreuzeszeichen vergleichbar mit einem Siegel oder mit einem Stempel. Der Täufling trägt den Stempel seines Besitzers. Und deshalb kann man mit Recht sagen, Taufe ist Herrschaftswechsel. Taufe ist Herrschaftswechsel. Jesus gibt den Befehl, Matthäus 28, 19, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Täufling wird bei der Taufe in den Machtbereich des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes gestellt. Es gab im Judentum innerhalb des Sklavenrechts eine ganz interessante Sitte. Ein Sklave konnte ein freier Mann werden oder ein freier Mensch werden, wenn er ein Tauchbad auf den Namen eines freien Menschen annahm. Also er wurde auf den Namen eines Freien getauft. Das nannte man Tauchbad auf den Namen der Freiheit. Und durch dieses Untertauchen wurde ihm dann die Freiheit geschenkt, weil es im Namen eines freien Menschen geschah. Auch die christliche Taufe ist ein Taufbad auf den Namen der Freiheit. Denn wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Und das geschieht in der Taufe. Bei der Formulierung auf den Namen Jesus schwingt noch eine weitere Bedeutung mit. Also die Formulierung auf den Namen ist in der griechischen Welt ein Fachausdruck für den Chiroverkehr, also im Geldverkehr. Und das bedeutet so viel, es wird auf ein Konto etwas gut geschrieben, auf ein Konto gut schreiben. Das bedeutet, dieses auf den Namen. Das Konto, ein Konto den Namen des Besitzers trägt und dem Täufling wird dieses Konto gut geschrieben. Also der Täufling ist dem Konto Jesu gut geschrieben, weil das Konto Jesus gehört. Es trägt seinen Namen im Namen Jesu. Und wenn mir jemand sein Konto auf seinen Namen sozusagen überschreibt, dann gehört mir alles, was auf diesem Konto ist. Dann bin ich Mitteilhaber. Und das Konto, das Jesus für uns eröffnet hat, ist nicht in den roten Zahlen. Es wird nie ein Minus geben. Es wird nie in die Schuld abrutschen. Da steht nur noch das Plus. Da steht nur noch das Kreuz. Da ist alle meine Schuld ausgelöscht. Verstehen wir, was uns in der Taufe geschenkt wird? Da geschieht nichts Mystisches, da ist nicht irgendetwas Merkwürdiges, sondern da wird uns alles, was Jesus besitzt und hat, auf unser Konto gut geschrieben. Es wird uns übertragen. Und deshalb ist Taufe der Zuspruch der Erlösung. Das ist das Guthaben, das wir jetzt haben. Wie gut haben wir es? Das am Kreuz vollbrachte Heil gilt dir. Du musst dich also nicht selbst erlösen, sondern Jesus hat dich erlöst. Und deshalb ist Taufe, so lesen wir es im Römerbrief, das Sterben. Ich lese mal aus Römer 3. Aus Römer 6, die Verse 3 bis 7. Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod mit eingetaucht worden sind? Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir auch eins mit seiner Auferstehung sein. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. So deutet Paulus die Taufe. Es ist ein mit Christus Sterben. Römer 6 haben wir den umfangreichsten Beitrag des Paulus zum Thema Taufe. Und ein Bibelausleger, Adolf Köberle, schreibt dazu, das, was von der Taufe hier geschrieben wird oder geschrieben steht, ist der Tatsachenstil. Hier werden Tatsachen genannt. Wir sind mit Christus begraben. Wir sind mit Christus auferstanden. Wir haben mit Christus neues Leben. Es ist uns die Schuld durch Jesus vergeben. Also Taufe schafft die Verbindung zwischen dem Täufling mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Wir sind ja in Christus eingeleibt. Und was mit ihm geschieht, das geschieht mit uns, wo wir das im Glauben annehmen. Und deshalb ist Taufe keine leere Zeremonie. Nicht nur ein schönes Familienfest, das einfach dazugehört, wenn ein kleines Kind geboren ist. Da wird es halt mit getauft. Später können die Paten dann immer schöne Geschenke machen und man profitiert davon. Nein, Taufe ist wirksames Tatwort Gottes. Taufe ist Evangelium. Das ist dir von Jesus geschenkt. Lange bevor du zur Welt kamst, lange bevor du getauft wurdest, hat sich Jesus für dich entschieden. Hat er im Grunde, oder war sein großer Wunsch, dass du einmal in das Buch, im Buch des Lebens, deinen Namen finden wirst. Taufe besagt nichts anderes als die Zeit der Gnade hat begonnen. Die Zeit der Gnade hat begonnen. Von der Taufe wird gelehrt, Augsburger Bekenntnis, dass sie notwendig ist und dass durch sie Gnade angeboten wird. Das ist das Angebot. Also an erster Stelle, das müssen wir uns immer merken, egal ob wir Kindertaufe oder Erwachsenetaufe erleben, an erster Stelle handelt immer Gott. Er macht das Angebot und dann erst kann der Mensch darauf antworten. Das ist die Art Gottes, dass er nie etwas zuerst von uns fordert, was wir vielleicht eh nicht dann erfüllen können, sondern dass er zunächst uns ein Angebot macht. Und Taufe bietet die im Evangelium bezeugte Gnade an. Das will Gott dir schenken. Und Taufe ist auch Eingliederung in den Leib Christi, in eine konkrete Ortsgemeinde. Das ist problematisch, wenn heute Kinder getauft werden, dass sie automatisch Mitglied auch der Kirche sind. Diese Art ist sehr ein Stück zu hinterfragen, aber ursprünglich ist es im Grunde so gedacht, dass man durch die Taufe Glied am Leib Christi wird und dann konkret in einer Ortsgemeinde. Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Und die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, Apostelgeschichte, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Also immer gibt es dann diese ganz konkrete Eingliederung in die Ortsgemeinschaft. Und ein fünftes, Glaube und Taufe oder Taufe und Glaube. Ich glaube, das ist immer mit dieses Argument. Wie muss denn die Reihenfolge sein? Ein Mensch kommt zum Glauben und dann lässt er sich taufen. Aber ein Kind wird ja zuerst getauft. Und dann? Also was ist entscheidend, die Reihenfolge oder die Zusammengehörigkeit, so möchte ich mal fragen. Das Argument gegen die Kindertaufe heißt eben immer wieder, Säuglinge können nicht glauben. Aber die Taufe setzt ja den Glauben, bitteschön, voraus. Die Reihenfolge wäre also, das Wort Gottes hören, dem Wort glauben und dann sich taufen lassen, getauft werden. Das ist die Reihenfolge. Und das geschieht auch ganz oft auf Missionsfeldern, wo Menschen noch nie was vom Evangelium gehört haben. Kommen sie zum Glauben, weil sie das Wort gehört haben, sie hören das Wort, sie glauben, und dann lassen sie sich taufen. Der Kämmerer aus Äthiopien ist da ein Beispiel dafür im Neuen Testament. Also Wort, Glaube, Taufe. Im Mittelalter wurden die beiden Begriffe gebraucht, Geheimnis des Glaubens oder auch Glaubenstaufe. Martin Luther deutet den Begriff Geheimnis des Glaubens folgendermaßen. In der Taufe wird der Mensch Jesus, dem erhöhten Herrn, übergeben. Er erfährt die gnädige Zuwendung Gottes. Wirksam wird aber die Taufe nicht dadurch, dass sie vollzogen, sondern allein dadurch, dass sie geglaubt wird. Das ist für mich der springende Punkt hier. Sie wird wirksam nicht, indem sie einfach vollzogen wird, sondern indem sie geglaubt wird. Und jede Taufe, ob Kinder oder Erwachsenentaufe, muss am Ende eine Glaubenstaufe sein, denn die Taufe wird nur im Glauben wirksam. Markus 16, Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig. Und dann kommt merkwürdigerweise nur die Formulierung, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt. Wer nicht glaubt, wird verdammt. Und Jesus sagt, darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Noch einmal, in der urchristlichen Missionsgeschichte war die Reihenfolge Glaube und Taufe, das war die Regel. Taufen in der Gemeinde heute, folgende Regel, Taufe und Glaube. Das ist also die Taufpraxis bei Säuglingstaufe. Ich selber habe also auch die Kindertaufe erlebt und hatte auch nie ein Problem damit. Also ich kam nie auf den Gedanken, du müsstest mich nochmal taufen lassen, damit das wirklich voll rechtsgültig wurde. Was mir in der Kindertaufe so deutlich wird, dass der Mensch dieses unverfügbare Geschenk von Gott empfängt. Du kannst am Ende weder als Erwachsener noch als Kind recht begreifen und verstehen. Du kannst nur dankbar dieses Geschenk annehmen. Sagen, danke, Herr Jesus, dass du mir das schenkst. Was ich mir selber nicht geben kann, weder als Kind noch als Erwachsener, das schenkt mir Gott. Und gerade im Aspekt der Kindertaufe, wo sie vollzogen wird, kommt das ganz deutlich. Ehe wir Menschen einen Gedanken fassen können, einen Schritt tun, ein Wort formulieren können, ist Gottes Gnade schon da. Sie eilt uns immer voraus und wird uns dann in Gnaden geschenkt. Wenn du deinem Kind, wenn es geboren ist und du willst ihm was Gutes tun, du legst ihm ein Konto an, versteht das Kind etwas vom Wert des Geldes? Also es liegt im Stubenwagen und du erklärst dem Kind, ich habe dir ein Konto angelegt, ich habe schon 1.000 Euro eingezahlt. Das wird es nicht verstehen. Aber das Konto ist bereits eröffnet. Es ist Geld für dieses Kind auf den Namen des Kindes ausgestellt. Auch wenn das Kind gar nicht den Wert des Geldes begreift. In der Taufe eröffnet Jesus bei jedem Kind ein Konto seiner rettenden Liebe, auf dem er alles gut schreibt, was er durch sein Leiden und Sterben für dieses Kind getan hat. Das ist im Grunde mehr als der Taufschein, den man als Dokument bekommt. Dass Jesus uns etwas überreicht, ein Guthaben, wo alles drauf ist, was wir für unser ewiges Heil brauchen. Da fehlt nichts. Aber wenn ich so einen Gutschein bekomme, dann muss ich ihn irgendwann einlösen. Also wenn er Gutscheine von Gartendiener oder was weiß ich bekommt und lasst ihn nur zu Hause im Kasten liegen, kann eines Tages der Fall eintreten, ihr wollt ihn einlösen, aber der ist leider ungültig. Also ich muss dann schon diesen Gutschein einlesen. Ich muss von diesem Konto Gebrauch machen, das Jesus mir eröffnet hat. Dann denke ich manchmal, wie viele solcher Konten bleiben ungenutzt? Ja, sie existieren. Das Kind ist getauft, der Mensch ist getauft, aber er hat nie von diesem Konto etwas für sich in Anspruch genommen. Er hat nie diesen Gutschein der rettenden Liebe Gottes eingelöst. Und im Glauben, allein im Glauben, bekomme ich Anteil an diesem hohen Konto der rettenden Liebe Jesu. Im Glauben empfange ich dieses Heil, die Erlösung, die Vergebung und das ewige Leben. Mag bei der Kindertaufe auch Taufe und Glaube zeitlich auseinanderliegen. Im Grunde soll ja dann die Konfirmation das nachholen. Das, was als Kind nicht möglich war, was Paten stellvertretend getan haben, soll der Konfirmand dann, Konfirmare, festigen im Grunde dann. Er soll das dann nochmal festmachen mit eigenen Worten, im eigenen Glauben. Leider ist das für viele auch nur nochmal so ein schönes Fest. Und wie viele sind dann hinauskonfirmiert worden? Aus ihrer Kirche, aus ihrer Gemeinde. Sie wurden nicht mehr gesehen. Also Kindertaufe, Taufe und Glaube mögen zeitlich auseinanderliegen, aber wenn der Glaube hinzukommt, ist die Taufe genauso gültig wie eine Erwachsenentaufe. Und deshalb meine ich, nicht die zeitliche Reihenfolge ist entscheidend, sondern die Zusammengehörigkeit von Glaube und Taufe. Irgendwann müssen die beiden zusammenkommen, die Taufe und mein Glaube, das, was ich persönlich annehme. Noch ein paar Worte zur Kindertaufe. In der ersten Christenheit, wie war das, wenn Christen dort Erwachsene getauft wurden, waren die kleinen Kinder mit dabei? Man liest ja oftmals so die Formulierung, mit ihrem oder mit seinem ganzen Haus ließ er sich taufen. Und will man denn da wirklich sagen, die Kinder waren ausgeschlossen? Mit seinem ganzen Haus, das heißt seine ganze Familie. Es wurde nicht das Haus getauft. Ja, die Familie wurde getauft. Und eine Familie sind Vater, Mutter, Kinder. Damals waren vielleicht noch die Sklaven dabei, die Haussklaven. Die gehörten mit dazu, zur Familie. Also ich denke schon, dass man einfach davon ausgehen kann, dass selbst schon in Anfangszeiten der Gemeinde Kinder mit getauft wurden. Es ist auffallend, dass in der Apostelgeschichte und in den neutestamentlichen Briefen diese Frage gar nicht aufkommt. An keiner Stelle, habt ihr mal was gelesen, dass da eine Frage ist, was machen wir mit den Kindern? Lassen wir sie taufen oder nicht? Ich denke, das war deshalb keine Frage, weil es einfach praktiziert wurde. Es musste gar niemand danach fragen. Das war einfach die Taufpraxis. Es war etwas Selbstverständliches und man musste nicht ausdrücklich darüber reden. Nochmal ein Wort zur Wiedertaufe. Abendmahl ist auf Wiederholung angelegt. Das ist uns so gegeben, dass immer, wenn wir zusammenkommen, Abendmahl halten und das als Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Abendmahl ist auf Wiederholung angelegt. Die Taufe ist auf Einmaligkeit angelegt. Hier bekommen wir nirgendwo den Hinweis, dass sie wiederholt werden müsste. Also muss ich mich nochmal taufen lassen, wenn ich dann mit dem Christsein ernst machen will. Wenn ich getauft bin, muss ich nur, wenn ich es mit dem Christsein ernst machen will, meinen Glauben dazu tun. Den lege ich mit dazu und dann ist es gültig. Damit unsere Taufe, die wir als Kinder empfangen haben, für uns Taufe im Sinn von Römer 6 ist, also mit Christus auch gestorben, ist im Grunde nur das eine nötig und ich will es nochmal betonen, unser Glaube. Ich vertraue darauf, dass das, was Jesus getan hat, für mich getan hat. Dass es mir gilt und dass ich dessen teilhaftig werde, was er getan hat. Deshalb auch die Ablehnung seitens unseres Landesverbandes zu einer Wiedertaufe. Warum? Weil die Wiederholungstaufe nichts bringt, was nicht schon geschehen wäre. Was soll denn eine Wiederholungstaufe bringen? Wenn ich im Glauben in der Kindertaufe angenommen habe, dass Jesus mein Heiland und mein Erlöser ist, was bringt denn dann eine wiederholte Taufe? Mit der Wiederholungstaufe oder der Wiedertaufe schwingt auch ein Stück mit, dass die Kindertaufe oder dass über die Kindertaufe ein negatives Urteil gefällt wird. Und das Recht hat niemand. Und eine Taufwiederholung ist auch kein Mittel zur Glaubensvergewisserung, sagen manche auch. Eine Taufwiederholung, Glaubensvergewisserung. Dann müsste ja jeder, der eine Glaubensschwäche hat, der eine Glaubenskrise kommt, sagen, ich muss mich jetzt nochmal taufen lassen. Das ist nicht nötig. Es ist nötig, wieder zurückzufinden zu diesem vertrauensvollen Verhältnis zu Jesus, wenn da irgendwo ein Riss entstanden ist. Also Glaubensschwächen und Glaubenskrisen werden nicht durch eine erneute Taufe geheilt, sondern im Grunde nur durch Buße und Umkehr, dass ich mich wieder neu meinem Heiland zuwende. Und in der Taufwiederholung wird dem menschlichen Ja zu viel Bedeutung zugemessen. Entscheidend ist das Ja Gottes über mein Leben, das ist das große Ja. Und dann kann ich nur mit meinem kleinen Ja darauf antworten. Aber wo ich meine, erst wenn ich so weit bin, dass ich alles verstanden habe, dann muss ich mich eben nochmal taufen lassen. Da wird dem menschlichen Ja zu viel Bedeutung beigemessen. Ich fasse mit ein paar Worten mal zusammen. Das, was die Taufe zur Taufe macht, ist nicht der Bekenntnisakt des Menschen, sondern die Gabe Gottes, die er uns in Jesus Christus gibt. Es ist im Grunde die Gabe, das Geschenk des ewigen Lebens. Und teilhaftig dieses neuen Lebens, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, dass ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat, das alles eignen wir uns im Glauben an. Wer getauft ist, hat die Verpflichtung, seine Taufe auszuleben, ganz gleich, ob er sie als Kind oder als Erwachsener empfangen hat. Es gilt darum, wenn wir Gottes Kinder sind, dass wir auch danach leben. Da gibt es die vielen Belegstellen im Neuen Testament. Lebt als Kinder des Lichts, ihr habt den neuen Menschen angezogen. Also tragt diese Klamotten in aller Ehre, die euch jetzt gegeben sind. Das ist unsere Aufgabe. Und wo wir sie erfüllen, wird unser Taufschein nicht nur ein wertloses Stück Papier sein, sondern ein Beleg für die vorlaufende Gnade und Liebe unseres Herrn. Das hat Jesus an mir getan. Der Glaube macht nicht die Taufe, Worte von Martin Luther, er empfängt sie. Ohne Glaube aber ist die Taufe zu nichts nütze, obwohl sie ein göttlicher Schatz ist. Darum soll jeder die Taufe für ein alltägliches Kleid halten, das er jeden Morgen anzieht. Und Martin Luther, von ihm wird es so gesagt, wenn er in Glaubenskrisen geraten ist, dann ist er wieder hineingekrochen in seine Taufe. Hat sich genau dessen vergewissert. Da ist ja etwas für mich da, ein Guthaben, ein unermessliches Konto. Und davon möchte ich wieder abheben. Das können wir Tag für Tag. Lasst mich am Ende noch ein anderes Bild gebrauchen. Die Taufe ist wie eine Fahrkarte ins Land des Glaubens, ins Reich Gottes. Du hast einen Freifahrtschein auf deinen Namen. Du hast einen reservierten Fensterplatz in Fahrtrichtung. Der Zug ist eingelaufen und nun musst du einsteigen. Bitte einsteigen. Aber da zwingt dich keiner. Da stehst du am Bahnsteig deines Lebens als Getaufter Und dann trittst du in diesen Zug des Glaubens und weißt, jetzt geht es auf das Ziel der Ewigkeit zu. Ich wünsche uns sehr, dass wir unseren Taufschein nicht nur so als ein Freifahrtschein, der einfach so wirkt von sich aus, sondern dass du dann in den Zug des Glaubens einsteigst. Und wenn du einmal merkst, dass du nicht mehr so fest im Glauben stehst, es kommt der nächste Zug. Du darfst wieder ganz neu davon Gebrauch machen. Du darfst einsteigen. Du darfst deinen Glauben erneuern und darfst immer wieder zu Jesus zurückkehren. Das, denke ich, ist das große Geschenk des Glaubens. Wir wollen es nicht gering achten, was uns in Jesus geschenkt worden ist und wie sicher es ist, weil es in seinen Händen liegt. Es ist sein Geschenk an uns. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass du uns ganz neu auch an dieses Geschenk der Taufe erinnerst. Ach, vielleicht weiß manchmal einer gar nicht mehr, wo sein Taufschein liegt und wie sein Taufspruch heißt. Aber du hast an uns gehandelt. Du hast in Liebe uns all das geschenkt, was dir gehört, was der Vater dir gegeben hat. Und wir haben Anteil daran. Du schreibst es uns gut. Und nun möchtest du, dass wir das auch einlösen, dass wir davon profitieren, dass wir im Glauben genau das annehmen, was du uns geschenkt hast. Vergebung unserer Schuld. Neues, ewiges Leben. Eine Hoffnung auf deine Herrlichkeit. Herr, wir sind so reich beschenkt und dafür danken wir dir. Bei allem, was uns Freude macht, wenn wir das hören, wollen wir noch einmal an die Not in dieser Welt auch denken. Wir wollen noch einmal von Herzen dich bitten, dass du weiter die jungen Leute begleitest auf ihrer Fahrt, sie sicher hier ankommen lässt, aber dass du auch mit allen Menschen bist, die unterwegs sind auf der Flucht, die viel Elend erleiden müssen, die Schweres zu tragen haben. Herr, du kannst dem ganzen Elend, dem ganzen Treiben ein Ende bereiten. Du kannst aber auch die Kraft schenken, dass gerade auch deine Kinder, die mit betroffen sind, den Trost und die Kraft erfahren, die sie brauchen. Herr, wir wollen dich von Herzen bitten, erbarme dich. Amen.